In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 30. Juli 2020. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad in Heimarbeit. Themen: Räumung der Grafi 10 in Konstanz. Nach 4 Tagen neuen Lebens in den Mauern der Markgrafenstraße 10 in Konstanz fand die Utopie ein jähes Ende. Radio Dreieckland steigt mit der Frage ein, wie die Räumung abgelaufen ist. Fackelwurfprozess in Ulm. Über den 12. Prozesstag sprach Radio Dreieckland mit Jana Hitschereit vom Landesverband der Deutschen Sinti und Roma in Baden-Württemberg.
Einige Minuten vor 5 kam ein solidarischer Mensch auf dem Rad vorbei und hat die Nachtwache gewarnt, dass sich in der Nähe ca. 40 Polizeifahrzeuge sammeln. Und unmittelbar darauf kamen auch die ersten Streifenwagen und haben die Ecken an die nächsten Straßenecken direkt blockiert. Und bis dann alle Menschen im Haus geweckt waren, fuhren auch schon ein Kastenwagen und ein grauer Zivil-LKW vor, ein kleiner LKW. Aus dem kamen dann absurd viele BFE-Kräfte und die haben dann auch direkt das Haus durch die Vordertür gestürmt. Die konnte gar nicht mehr rechtzeitig verschlossen werden, hätte aber ohnehin nicht viel gebracht. Ungefähr zeitgleich, kurz danach, kamen noch mehr BFE-Kräfte durch die Hintertür, die dafür aufgerammt wurde, aber die war auch nicht weiter verstärkt, also ging das sehr schnell. In der Zeit haben sich die BesetzerInnen in einem Doppelzimmer in einem der oberen Stockwerke gesammelt, außer 3 Stück, die auf dem Dachboden waren. Wenige Sekunden später kamen dann auch schon die Polizeikräfte in das Doppelzimmer gestürmt und ließen die Leute im hinteren Zimmer an, sich mit den Händen an die Wand zu stellen. Die im vorderen durften in aufrechter Position einfach so stehen bleiben. Alle mussten ihre Hände zeigen. Als sich dann ziemlich schnell gezeigt hat, dass die BesetzerInnen friedlich waren, sich nicht aggressiv zur Wehr setzen würden, durften sie dann auch sich ein bisschen entspannter hinstellen und durften dann sogar was trinken, Zigaretten rauchen. Kurz danach fiel dann von einem Bullen der Funkspruch: Hier sind 9 von 10. Die Antwort war dann: Hier sind noch 3. Und daraufhin der erste wieder: Also 14 von 10. Das sorgte natürlich für Erheiterung unter den BesetzerInnen. Generell war dann die Stimmung auch ganz gut. Es wurde sich gegenseitig bestärkt und man hat sich irgendwie hochgehalten und sich nicht unterkriegen lassen von der Situation. Also da war auf jeden Fall große Solidarität dann da und die Stimmung war nicht so schlecht, wie sie hätte sein können. Dann haben alle Nummern auf den Rücken bekommen und durften sich dann auch auch zum Teil hinsetzen. Bis auf eine Person, da hatte scheinbar der Polizist irgendwie was dran gefressen. Dem Menschen wurde 30 Minuten lang ins Gesicht geleuchtet, was natürlich nicht sehr angenehm war. Und erst auf mehrfache Aufforderungen hat er das dann irgendwann aufgehört, als dann draußen auch schon hell wurde. Zuerst wurden dann die Minderjährigen nach draußen geführt, dann die vermeintlichen Frauen und dann vermeintliche Männer. Auf dem Weg nach unten durften die Menschen dann noch private Gegenstände aus Zimmern holen und wurden in einem Raum kurz abgetastet und nach illegalen Gegenständen durchsucht, nach Drogen, Waffen, sonst irgendwas. Es wurde aber überhaupt nichts gefunden. Auf dem Weg nach unten konnten die BesetzerInnen beobachten, wie einige Polizeikräfte sich die öffentlichen Räumlichkeiten der Grafi genauer angeschaut, fotografiert wohl auch, haben da die Infoflyer sich angesehen. Und dann wurden die Menschen nach draußen geführt in die nächste Seitenstraße. Und dort stand dann ein Pressetisch bereit und 3 Abfertigungsstellen. Da wurde dann an je eine ein Mensch rangeführt. Da wurden nochmal die Daten vom Perso aufgenommen, ein Platzverweis erteilt und die Information rausgegeben, dass Hausfriedensbruch vorgeworfen wird. Das hat dann noch einige Minuten gedauert und dann mussten die Beschuldigten auch direkt den Ort verlassen, eben aufgrund des Platzverweises.
Eine Anzeige wurde ja von dem Eigentümer schon früh in der Besetzung gestellt. Trotzdem gab es aber nicht gleich eine Räumung des Hauses. Wieso kam die Räumung jetzt?
Bis jetzt ist noch nicht ganz klar, warum es überhaupt zur Räumung kam. Nach der bisherigen Information gab es wohl den Räumungsbefehl durch den Eigentümer und die Staatsanwaltschaft hat ihn dann ausführen lassen. Zwischendrin hieß es mal, die Stadt hat da Finger drin gehabt. Mittlerweile heißt es wiederum, die Stadt wusste überhaupt nichts von der bevorstehenden Räumung, aber ganz klar ist das alles noch nicht bisher. Ja, das ist alles ein bisschen obskur, da ja einige Menschen vom Gemeinderat sich erstmal solidarisch gezeigt haben, aber da wurde wohl von anderer Stelle her entschieden, wie es aussieht.
Wie viele Festnahmen gab es während der Räumung und wie haben die Unterstützerinnen darauf reagiert?
Es gab im Verlauf 6 Festnahmen, genau, 2 Minderjährige und 4 volljährige Menschen wurden mit auf die Polizeiwache genommen am Benediktinerplatz. Bei den Minderjährigen war es eben der Fall, dass sie von den Eltern abgeholt werden sollten, beziehungsweise die Eltern kontaktiert werden sollten. Im Fall der Volljährigen ist nicht ganz klar, auf welchen Kriterien die Festnahmen beruht haben. Die wurden alle nach ED-Behandlung, die teils verweigert wurde, freigelassen und wurden dann glücklicherweise von vielen solidarischen Menschen in Empfang genommen vor dem Gebäude, die leider zum Teil auch noch über sich ergehen lassen mussten, dass ihre Personalien aufgenommen wurden, was natürlich auch eine völlig überzogene Reaktion der Polizei ist. Die durften aber dann dort verbleiben und durften die Leute in Empfang nehmen und das war auch eine sehr wichtige und hilfreiche Sache für Betroffenen. Genauso viel Unterstützung gab es direkt vor Ort am Haus, als die Räumung begonnen hat, ging es sehr schnell, dass AnwohnerInnen und andere solidarische Menschen vor Ort waren, gefilmt haben, was die Polizei da macht, aus den Fenstern raus, oder von der anderen Straßenseite oder von der Ecke weiter, so nah sie eben rangekommen sind. Und das war auch sehr hilfreich, da auch diese Videos dann direkt weitergeleitet wurden und so auch Leute im Hintergrund genau wussten, was gerade vor Ort passiert, wer sich ungefähr wo befindet. Also da ganz großes Dankeschön an alle, die da beteiligt waren und so mutig waren. Also das kann man sich nur wünschen für jede Aktion, dass auch Menschen, die nicht ganz so direkt involviert sind, sich in der Form solidarisch zeigen, dass sie da den Polizeikräften ein bisschen auf die Finger gucken. Das hat sehr viel geholfen. Und die haben natürlich auch die Menschen direkt, nachdem sie dort des Platzes verwiesen wurden, in Empfang genommen und haben sich erstmal um die gekümmert. Und auch sowas ist natürlich wahnsinnig viel wert und eine ganz große Unterstützung.
Am Tag nach der Räumung gab es in Konstanz die Gemeinderatssitzung, die schon seit Beginn der Besetzung vorhatte, sich mit dem Thema zu befassen. Wie war das dann nach der Räumung dort?
Ja genau, am Tag drauf, ich glaube das war der Donnerstag, da fand die Gemeinderatssitzung von Konstanz statt. Und da hat zunächst die linke Liste, wenn ich mich recht erinnere, vorgebracht, dass sie vor dem Eintritt in die Tagesordnung gerne ein Statement verlesen wurden. Das wurde aber abgeschlagen vom Oberbürgermeister Uli Burchardt. Und somit kamen die dann erst später zur Sprache, als es an den Tagesordnungspunkt ging bezüglich der Grafi. Dort war dann auch der Stiefel anwesend. Das war der Einsatzleiter der Polizei an der Räumung. Der hat eigentlich sehr wenig ausgesagt. Er hat auf die Frage von linker Liste, jungem Forum und freie grüne Liste nach der Verhältnismäßigkeit dieses Bullenaufgebots ziemlich ausweichend geantwortet, hat gesagt, es sei aus polizeitaktischen Gründen, wolle er da jetzt keine näheren Informationen rausgeben, wie viele Beamte da im Einsatz waren, wie viele Wagen und sowas. Das hat er alles nicht sagen wollen. Er hat nur gesagt, man habe Stärke demonstrieren wollen, um einer Eskalation vorzubeugen, was nach wie vor aus Sicht der Betroffenen nicht rechtfertigt, ein solches Aufgebot da irgendwie aufzufahren. Auch interessant war, dass der Herr Stiefel noch ausgeführt hat, dass jetzt die sämtliche leerstehende Häuser in Konstanz von Streifen bewacht werden, rund um die Uhr. Das macht vielleicht ein bisschen stutzig, wenn man bedenkt, dass 2 Tage vorher Uli Burchardt vor der Grafi stand und gesagt hat, Zitat, es gibt keine leerstehenden Häuser in Konstanz. Also, ja, würde ich mal so stehen lassen.
Eine Räumung ist natürlich nie das Ende für HausbesetzerInnen und auch die ganze Wohnraumthematik an und für sich. Wie geht es in Konstanz jetzt damit weiter?
Ja, wie geht's weiter? Am Tag der Räumung gab's dann abends eine Spontandemonstration von der Marktstätte in Konstanz bis vor die Grafi 10 und das auf Umwegen, unter anderem am Bürgermeisteramt vorbei, also am Rathaus und über die Laube, also eine wichtige Verkehrsader von Konstanz. Und das war die wütendste, aufgebrachteste Demo in Konstanz der letzten Jahre auf jeden Fall. Also die Stimmung war richtig angeheizt, die Leute waren sehr wütend und es war sehr breite Unterstützung, auch aus anderen Städten. Aus Singen kamen Leute, aus der ganzen Stadt kamen Leute, die auch es leider die Tage über nicht in die Grafi geschafft hatten, die kamen trotzdem. Es waren sehr viele Leute da, es haben sehr viele Leute unterstützt und waren sehr wütend. Und es gab auch am Ende vor der Grafi noch eine Abschlussrede, die unter anderem an die Nachbarschaft gewidmet war. Auch die ganze Nachbarschaft stand an den Fenstern, hat sich gefreut, uns nochmal zu sehen. Das war auch überwältigend, das Ende, und hat uns auch nochmal gezeigt, wie wichtig der Kampf ist, wie viel Unterstützung da eigentlich mitschwingt. Ja, und das heißt, wir werden nicht aufgeben, wir machen weiter. Im Moment sind wir natürlich großteils damit beschäftigt, uns Geld zu beschaffen für die Repressionskosten, die da auf alle zukommen. Dafür hilft's, wenn Soli-Partys organisiert werden, wenn Spendengelder reinkommen. Es wird auch eine Unterschriftenliste geben, ob wir alle Menschen unterschreiben können, die sich solidarisch zeigen möchten, damit das Ermittlungsverfahren eingestellt wird. Wenn da genug Unterschriften drauf sind, dann geht es an den Stadtrat und dann kann da das Verfahren eingestellt werden. Das wäre natürlich sehr hilfreich. Das sind Sachen, die jetzt so anstehen bei uns. Und grundsätzlich, wie es weitergeht, ist natürlich weiterkämpfen. Also da können wir nur alle zu aufrufen, solche Aktionen in ihrer Form zu unterstützen, wie auch immer sie das möchten. Was wir festgestellt haben, was wirklich hilft, sind Sachspenden, Essen vor Ort zu bringen, bei Räumungen oder anderen Polizeiaktionen zu filmen, stehen zu bleiben, zuzuschauen, was Beamte so treiben und denen auf die Finger zu gucken, Menschen vor der GESA oder wo auch immer abzufangen und aufzunehmen und aufzubauen, weil das ist eine sehr stressige Situation. Also jede Art von Solidaritätsbekundung hilft ungemein. Auch von Gemeinderäten oder auch zum Beispiel von Anwälten. Wir haben jetzt auch angeboten bekommen von einem Anwaltsteam, dass die eine Person aus der Gruppe kostenfrei einen Fall übernehmen werden. Auch sowas ist unglaublich hilfreich und zeigt auch, dass es Menschen gibt, die sich ganz aktiv solidarisch zeigen. Genauso wie positive Presseberichte. Wir haben wahnsinnig viel Zuspruch in allen möglichen Presseorganen bekommen, wie auch von der ganzen Nachbarschaft. Ja, jede Art von Solidaritätsbekundung ist unglaublich hilfreich. Da wollen wir auch gern als Grafi 10 dazu aufrufen, dass Menschen ihre Solidarität genauso bekunden, alle in ihrem Rahmen und nach ihren Möglichkeiten. Gerade jetzt, in einer Zeit, in der gegen Linke und Antifa-Aktivismus ganz viel Hetze betrieben wird und das alles als furchtbar schlimm dargestellt wird, war es unglaublich hilfreich, dass so viele Menschen sich trotzdem solidarisch gezeigt haben und wir auch gesehen haben, ja, es gibt die Menschen, die das nicht interessiert, was da in Medien und von Polizeiseite her berichtet wird, sondern die wirklich zeigen, dass es in Ordnung ist und dass es wichtig ist, weiterzugehen.
Am 24. Mai 2019 war von 5 junge Männer eine Fackel auf Wohnwegen von mehreren französischen Roma-Familien. Der am 11. Mai 2020 begonnene Prozess gegen die Täter naht sich nun einem baldigen Abschluss. Dabei wurde das rechte Weltbild der Täter und Antiziganismus thematisiert. RDL hat mit Rana Dischereit, wissenschaftliche Referentin der Forschungsstelle vom Verband Deutsche Sinti und Roma, Landesverband Baden-Württemberg und einem Aktivistix vom Kollektiv 26, in Ulm über den 12. Prozesstag gesprochen, mit teilweise doch sehr unterschiedlichen Einschätzungen. Ganz zu Anfang, was ist jetzt eigentlich dort am 24. Mai 2019 passiert?
Heute geht es um einen antiziganistischen Mordversuch, der sich letztes Jahr bei Erbach ereignet hat. Da ist heute der 12. Verhandlungstag im Landgericht Ulm vor der Jugendkammer. Dort sind 5 Nazis angeklagt.
Letztes Jahr im Mai 2019 fuhren mehrere Familien aus Frankreich nach Delmensingen, um dort ihre Arbeit anzubieten als Scherenschleifer. Und zwar wird diese Arbeit an Firmen angeboten, um dort große Maschinen eben vor Ort zu schleifen, sodass der Betrieb nicht lange unterbrochen werden muss. Die Familien hatten sich auf eine Wiese von einem Bauer eingemietet für 14 Tage. Nach 10 Tagen wurden sie allerdings gewalttätig vertrieben. Das äußerte sich in mehreren Eskalationsstufen. Zuerst, also das war Gesprächsthema Nummer 1 im Dorf, seit die Familien dort sich auf der Wiese niedergelassen haben. Auch die Angeklagten hatten sich bereits nach Ankunft direkt darüber verständigt, was diese Familien dort sollen, wer das sei. Und zunächst wurde ein Böller geworfen und ein Schild, Delmensingen bleibt deutsch. Es wurde ein toter Schwan abgelegt auf der Wiese. Und eben zuletzt, da sieht man so ein bisschen die Eskalation. Also es gab dann immer so 1-2 Tage Zeit dazwischen, bevor die nächste Aktion gemacht wurde. Und bei der letzten Aktion haben sich die Angeklagten eine Fackel besorgt und sind mit einer brennenden Fackel, die sie aus dem Auto gehalten haben, zum Dorf gefahren und haben dann die Fackel auf die Wohnwegen, die auf der Wiese standen, geworfen. Diese landete ungefähr 1 Meter entfernt von einem Wohnwagen, wo eine Mutter mit ihrem Sohn drin schlief. Jemand hat dann diese Fackel gesehen und hat sie ein, zwei Meter weiter weg gelegt, hat davon ein Video gemacht, wie diese Fackel ca. 40 cm hohe Flammen hat, und die Polizei wurde gerufen.
Also alles sehr konkrete Drohungen, die definitiv das Ziel hatten, die Leute dort zu vertreiben.
Die ersten Polizisten, die eingetroffen sind, haben erst zunächst als eine Sachbestätigung eingestuft. Das ging dann allerdings schon wohl am nächsten Tag zum LKA. Und das LKA hat es dann aufgrund von den Aussagen, die die Zeugen auch getroffen haben, nämlich dass während die Fackel geworfen wurde, etwas gerufen wurde wie Zigeuner verschwindet. Und auch dieses Schild, was abgelegt worden war die Tage zuvor mit Delmensingen bleibt deutsch, als antiziganistisch eingestuft. Die Staatsanwaltschaft Ulm, dann später Stuttgart, hat diesen Fall als versuchten Mord eingestuft und auch als versuchte Brandstiftung. Nach der Tat haben sich die Angeklagten darauf geeinigt, dass sie Stillschweigen bewahren, und haben sich in Chats, die sie dann gelöscht haben, darüber kommuniziert.
Der Hintergrund der Täter ist, vier von ihnen kommen aus einem rechten Dorf, Delmensingen. Das ist ihre eigene Aussage, mehrfach im Prozess so getätigt und mehrfach auch so bestätigt, auch noch durch andere Personen. Außerdem kommen die 5 Angeklagten zumindest zum Teil aus der Hooligan-Szene und haben auch jetzt noch dort Verbindungen hin.
Das war jetzt einer von mehreren Prozesstagen. Worum ging es hier am 29. Juli vor dem Gericht?
Am heutigen Gerichtstermin wird es unter anderem um Beweisanträge gehen. Es geht beispielsweise darum, ob die Handys der Angeklagten sowie weiteres Material eingesehen wird vom Nebenklageanwalt und von den allen Prozessbeteiligten, um beispielsweise weiteres Material, belastendes oder entlastendes Material zu finden. Der Nebenkläger hatte nicht nur den Tatbestand der Vertreibung eingebracht, sondern hat das Gericht beim letzten Prozesstermin darauf hingewiesen, dass es wenn es um der Tatbestand Vertreibung mit aufgenommen wird, was bereits bestätigt wurde, geht es nun jetzt darum, um die Frage, ob dann die Betroffenen nicht nur die Mutter und die Baby im Wohnwagen sind, sondern eben alle Personen, die auf diesem Platz waren, die aufgrund dieses antiziganistisch motivierten Fackelwurfs vorzeitig abgereist sind. Die Menschen hatten Angst, sie haben aus Angst diesen Platz verlassen. Der Tatbestand der Vertreibung heißt in Deutschland ein schwerer Fall von gemeinsamer Nötigung. Im Erwachsenenstrafrecht sind da über 2 Jahre möglich.
Inwieweit geht es bei dem Prozess eigentlich auch explizit um das Thema Antiziganismus?
Hanna kann das sicherlich noch viel weiter ergänzen, aber meine Wahrnehmung ist, dass das keine große Rolle spielt, dass der Kammer wahrscheinlich auch die Spezifik gar nicht bekannt ist. Und es wurde auch noch nicht groß drauf eingegangen, was überhaupt die Vertreibungsgeschichte von Sinti und Roma ist und was überhaupt diese Tat in dieser Besonderheit bedeutet. Also was ich damit meine ist, wenn jetzt ein Deutscher, in Deutschland geborener und auch als deutsch und weiß definierte Person eine Fackel vor den Wohnort geworfen kriegt und vielleicht noch die Haustür angeschmiert wird, dann ist es vielleicht bedrückend und vielleicht auch ein bisschen beängstigend, aber die Person wird vermutlich nicht umziehen müssen, die Person wird zur Polizei gehen können ohne Probleme und die Person hat vor allem auch die Ressourcen, um sich im Zweifel vielleicht einen Anwalt zu nehmen oder einfach irgendwo anders hinzuziehen. Bei Sinti und Roma gibt es jedoch eine Vertreibungsgeschichte, die schon einige Jahrhunderte alt ist und vor allem im Nationalsozialismus gipfelte. Und diese Vertreibungsgeschichte hat zur Folge, dass viele von Sinti und Roma ghettoisiert leben müssen und dass es vor allem ein starkes Trauma gibt. Und dieses Trauma wird halt wieder aktualisiert. Und in dieses Trauma schlagen auch diese Taten bewusst ein, würde ich sagen. Also es ist ganz bewusst, dass man diese Bevölkerungsgruppe dort nicht haben wollte. Und diese Täter beziehen sich auch ganz klar auf den Nationalsozialismus. Also was in den Handyauswertungen und den Bildern und den Chatnachrichten alles aufkam, das hat einen sehr klaren nationalsozialistischen Bezug und diese Ideologie wird fortgeführt bzw. soll aktualisiert werden und in dieses Trauma schlägt es dann halt ein. Und das ist halt diese besondere Krassheit, diese besondere Stärke, das kam bisher so noch nicht zur Sprache.
Die antiziganistische Tatmotivation ist ziemlich früh bereits erkannt worden vom LKA und beziehungsweise auch von der Staatsanwaltschaft und wurde auch als dieses benannt. Es war bereits in der Anklageschrift also enthalten, Tatmotivation Antiziganismus, die sich hier besonders schwerwiegend auch auswirken wird. Im Gerichtssaal haben die Angeklagten auch zugegeben, dass es darum ging, die Menschen auf der Wiese zu vertreiben, dass sie nicht dorthin gehören würden. Wir haben bei den Tätern eine sehr klar antiziganistische Motivation vorgefunden. Ihnen wurde auch vorgeworfen, dass sie wo eingebrochen wären, in Sportheim etc., obwohl dieser Einbruch nach der Vertreibungsaktion war. Also der typische Antiziganismus, den man in der Mitte der Gesellschaft vorfindet, der war da. Der war aber nicht nur bei den Angeklagten da. Es war Gesprächsthema Nummer 1 im Dorf. Das haben mehrere Zeugen ausgesagt. Auch Angeklagte. Ein Angeklagter hat gesagt, sein ganzes Dorf sei ziemlich rechts. Ein anderer Angeklagter hat gesagt, naja, wenn Sie nach den Fotos auf meinem Handy gehen, dann können Sie jeden zweiten im Dorf verhaften. Und auch ist uns bekannt, dass gerade auf der Tribüne beim Fußball sich wohl ältere Leute negativ geäußert hätten. Wir stellen uns natürlich die Frage, inwiefern eben diese Stimmung da war, dass sich diese jungen Angeklagten dazu beflügelt gefühlt haben oder bemächtigt, diesen Worten auch Taten zu folgen zu lassen und diesen Angriff auf die Familien auf der Wiese zu unternehmen.
Kam um den Prozess herum eigentlich auch eine gesellschaftliche Debatte um die Tat und die Motive zustande?
Der Prozess hatte bereits vor Beginn Auswirkungen auf die Zivilgesellschaft. Es gab eine Mahnwache in Ulm nach dem Anschlag. Es gab ein Romno Power Festival, auf dem es auch teilweise eine Rolle gespielt hat. Auf Demonstrationen von Black Lives Matter Bewegungen wurde das erwähnt, der Gerichtsprozess, nachdem der bereits angefangen hatte. Und auch im Delmensingen, in dem Ort, wo die Angeklagten teilweise herkommen oder wo die Straftat verübt wurde, gibt es mittlerweile eine Stellungnahme aus Erbach, wo diese Tat verurteilt wird. Es gibt doch keine wirkliche Stellungnahme aus dem Dorf, wo explizit die Tat verurteilt wird. Und es gibt Versuche von der Zivilgesellschaft in Delmensingen zu sensibilisieren über Antiziganismus und Rassismus. Und so wurde ein Spaziergang gegen Rassismus initiiert. Und dort kamen 300 Personen, nicht nur aus Dermensingen, sondern auch Umgebung her. Auch der EU-Abgeordnete Romeo Franz war dort. Das sind so verschiedene Wirkungen, die es bisher sichtbar gibt. Und sicherlich wird es auch noch etwas länger dauern, bis dieser Prozess auch zivilgesellschaftlich aufgearbeitet ist.
Es gibt einige Prozessbeteiligte und einige, die das auch so verfolgen, diesen Prozess, und da kritische Prozessbeobachtungen machen, wie wir das auch eben machen. Und der Landesverband für Sinti und Roma in Baden-Württemberg. Allerdings finde ich, dass die Stadtgesellschaft in Ulm viel zu wenig da ein Augenmerk drauf hat. Ich habe kaum Stellungnahmen von irgendwelchen Politikern, von irgendwelchen Vereinen, Verbänden mitbekommen. Das Einzige, was ich gesehen habe, war eine Distanzierung von Ultras in Ulm. Von den Hooligans, mit denen die Täter verbunden sind, gibt's natürlich keine Distanzierung. Das sind einfach rechte Hools oder wahrscheinlich Nazi-Hools, kann man glaube ich schon so sagen. Vom Verein SSV gab es nicht wirklich befriedigende Stellungnahmen. Ist vom Stadtrat und von der generell Stadtgesellschaft gibt es da kaum Aufmerksamkeit. In der Presse ist es schon, aber in der Stadtgesellschaft sehe ich das nicht in befriedigendem Ausmaß diskutiert oder verurteilt.
Ergänzend würde ich gerne noch sagen, das Dorf in Delmensingen ist für uns kein besonders rechtes Dorf. Antiziganismus ist in der Mitte der Gesellschaft verankert. Dieses Dorf ist nicht anders als andere Dörfer. Das ist vielleicht noch ein Aspekt, der einfach ganz, ganz wichtig ist, dass wir hier von einem sehr tief verankerten Antiziganismus reden, von Vorurteilen, die seit Jahrhunderten funktionieren, wie dass Sinti und Roma klauen, dass sie bildungsfern sind, dass sie faul sind, alle verschiedenen Stereotype hier zu finden sind, die auch heute eben noch tief verankert sind in einer Gesellschaft und das vollkommen normal betrachtet werden. Dass so der Fall, wie er jetzt vor Gericht ist, überhaupt so weit gekommen ist, ist eine totale Seltenheit, weil die meisten Fälle nicht gemeldet werden. Antiziganismus nimmt zu in der Mitte der Gesellschaft. Das zeigen Studien wie die Leipziger Autoritarismusstudie. Und dass es überhaupt dazu kommt, dass Menschen das melden, das passiert relativ selten, weil Antiziganismus einfach zum Alltag komplett dazu gehört. Und dann passiert es auch noch sehr selten, dass eine Staatsanwaltschaft so einen Fall direkt als versuchten Mord einstuft. Das ist bereits das Höchste, was man hier hätte verlangen können, was wir auch hätten verlangt. Und wir sind daher sehr zufrieden mit der Staatsanwaltschaft und mit der Kammer. Wir sehen hier einen sehr großen Willen, diesen Fall aufzuklären und auch die Tathintergründe aufzuklären und sind daher sehr positiv überrascht, was man leider so sagen muss, aber wir nehmen das sehr positiv wahr.
Zum Abschluss, das Urteil steht natürlich noch aus, aber was für ein Ergebnis kann jetzt bei dem Prozess derzeit erwartet werden?
Wir schätzen das Gericht hier sehr gut ein. Wir sehen den Willen, diese Tat aufzuklären und die antiziganistische Tatmotivation aufzuklären. Das Urteil ist daher für uns zweitrangig. Uns geht es vor allem darum, um diesen politischen Prozess zu gucken, inwiefern, wo liegen die politischen Verantwortungen, eben auch beispielsweise beim Dorf, also inwiefern dort Strukturen Erwachsene mitgewirkt haben, aber eben auch, inwiefern diese Angeklagten eben überhaupt bewusst ist, dass das eine Straftat ist. Das wurde oder wird teilweise eben als dummer Jungenstreich abgetan, gerade am Anfang des Prozesses. Und da ist es eben dann doch sehr, sehr wichtig, dass der Prozess dafür genutzt wird, das auch deutlich zu machen, dass das nicht rechtens ist. Der Tatbestand der Vertreibung ist aus unserer Sicht bereits zugegeben worden von den Angeklagten. Der versuchte Mord und der versuchte Brandanschlag ist nach Ansicht der Kammer nicht bestätigt und so wird es um diesen Tatbestand der Vertreibung gehen.
Das war Fokus Südwest aus Freiburg, Radio Dreigland 102,3 MHz, zusammengestellt in Heimarbeit von Konrad, und wir machen erstmal Sommerpause.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung für alle, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Focus Südwest. Nachrichten von links unten.